Vis-à-vis.
Herr Chris, wir sind auf der Tech in Heilbronn von Handelsblatt und Schwarz Digits. Willkommen zum Vis-à-vis, vielen Dank für das Gespräch. Sie sind als Sohn eines Opel-Arbeiters und einer Reinigungskraft in Rheinhessen aufgewachsen. Heute gelten Sie als erfolgreicher Unternehmer und Investor. Was aus Ihrer Herkunft allerdings prägt Ihr Denken bis heute am stärksten?
Also ich bin aufgewachsene Arbeiterfamilie. Meine Mutter würde jetzt stark Widerspruch einlegen, wenn ich sie als Reinigungskraft bezeichnen würde. Meine Mutter hat natürlich irgendwann als Hauswirtschafterin auch eine Ausbildung gemacht, aber dann versucht, beim Familieneinkommen einen Beitrag zu leisten, indem sie auch in diversen Jobs unterwegs war. Weil wenn Sie Sohn eines Opel-Arbeiters sind, dann hat man natürlich schon mit gewissen finanziellen Restriktionen zu kämpfen. Und da hilft jede Mark mehr, zum Familieneinkommen einen Beitrag zu leisten, doch sehr. Und da hat sich meine Mutter sehr engagiert. Ich bin geprägt von einer Familie, die sehr bodenständig ist, in der Region Rheinhessen, genau genommen geboren in Worms, aufgewachsen in der Nähe von Worms. Und was mich von Kindheitstagen auch geprägt hat, war, dass mir nichts in die Wiege gelegt worden ist. Ich musste immer alles, was ich in meinem Leben machen wollte, auch selbst erarbeiten. Und ich musste auch immer entsprechend Leistung zeigen, um im Grunde genommen auf mich aufmerksam zu machen und dann auch meine berufliche Laufbahn und auch später meine wirtschaftliche Karriere, wenn man das mal so beschreiben will, selbst zu gestalten. Und das habe ich nie als Nachteil empfunden, sondern als Herausforderung. Und so war jeder Step in meinem Leben immer wieder eine neue Herausforderung, die ich versucht habe, überwiegend gut zu meistern.
Erklärt Ihre Herkunft vielleicht auch die SPD-Mitgliedschaft, die Sie hatten? Und dann frage ich mich doch, wieso dann aus der SPD ausgetreten, FDP-Mitglied geworden? Wie erklärt sich dieser Werdegang?
Na, ich war in meiner Grund-DNA, wenn man mal so will, in meiner politischen Sozialisierung immer Sozialliberaler. Ich wurde sehr geprägt von namhaften Sozialdemokraten. Einer ist Helmut Schmidt, mit dem ich in jungen Jahren schon regelmäßig einen Diskurs hatte und auch einen Austausch und einen guten Kontakt gepflegt habe. Und ich stand ja immer für eine Sozialdemokratie, die als Partei der Arbeit natürlich sich für die Interessen dieser Gruppe einsetzt, aber nicht vergisst, dass auch dort, wo die Arbeit stattfindet, nämlich dem Mittelstand, den Unternehmen, wir einen Ausgleich brauchen in beide Richtungen. Ich habe immer gesagt, gute Arbeit braucht starke Wirtschaft und starke Wirtschaft braucht gute Arbeit. Und deswegen war das für mich nie ein Widerspruch, sondern immer etwas, was in meiner Grundüberzeugung auch sozialdemokratischer Politik wichtig war.
Gute Arbeit und Wirtschaft passen zusammen, sagen Sie. Gute Arbeit, das wird ja heutzutage immer mehr angegriffen und in Zweifel gesetzt. Leben wir über unseren Maßen? Arbeiten wir noch stark genug? Ist das eine Debatte, die Sie verstehen? Stimmen Sie den Leuten zu, die sagen, okay, wir müssen wieder härter arbeiten? Oder sagen Sie, nee, da ist grundlegend was falsch in diesem Verständnis. Wir arbeiten schon hart genug.
Na, wenn Sie jetzt ansprechen, dass die Deutschen mehr arbeiten müssen, wäre das eine starke Pauschalisierung, die ich mir nicht zu eigen mache. Wir haben ganz viele Menschen, die unglaublich viel arbeiten, jeden Tag, und sich auch einsetzen. Und das ist der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen halte ich es wenig von solchen Vergleichbarkeiten, die vielleicht medial gut rüberkommen, weil sie Überschriften prägen. Aber das ist einfach nicht die Realität. Wir müssen uns aber in Deutschland schon mehr anstrengen. Und wenn ich sage mehr anstrengen, dann meine ich alle gesellschaftlichen Gruppen. Dazu gehören die Unternehmerinnen und Unternehmer. Dazu gehören auch die Menschen, denen es besser geht. Dazu gehört aber natürlich auch, dass diejenigen, die arbeiten, ihren Beitrag zu leisten haben, genauso wie es die junge Generation auch betrifft. Nichts kommt von alleine. Meine Lebensbiografie zeigt das ja auch. Und deswegen werden wir uns alle mehr anstrengen müssen. Aber immer mit diesem Unterschied, dass wir nicht pauschalisieren sollten und Einzelgruppen herausgreifen, wo wir der Meinung sind, dass sie zu wenig tun. Es bringt uns auch nicht weiter in diesem Land. Wir müssen vielmehr die Kräfte mobilisieren, die wir in diesem Land haben. Und da gibt es ganz vieles, worauf man auch positiv schauen kann. Und was mich antreibt, ist immer das Positive, das gemeinsam herauszuarbeiten und nicht gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander auszuspielen.
Der Wirtschaft geht es aber gerade nicht besonders gut. Wir haben Handelskriege, wir haben Energiekrisen, wir haben den Ukraine-Krieg im Nahen Osten. Ist jetzt der richtige Moment, als VBKI-Präsident anzutreten? Sie wurden ja gewählt, gratuliere dazu. Was können Sie denn tun, wenn all diese Krisen vor allem extern sind?
Ja, wenn nicht jetzt. Jetzt geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Ich halte es ganz nach dem Zitat von Bundeskanzler Friedrich Merz, der sagt, Deutschland, das sind wir alle. Wir haben alle eine Verantwortung, einen Beitrag zu leisten, dass es diesem Land besser geht. Und da will ich gerne auch Verantwortung übernehmen. Deswegen habe ich ja als VBGI-Präsident auch kandidiert. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich das Votum der Mitglieder gewinnen konnte für diese Herausforderung. Der VBGI in Berlin, 147 Jahre mit einer langen Tradition, ist eine unglaublich gute Plattform, wo man genau den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik auch weiter pflegen muss, weiter ausbauen muss, und das will ich tun. Wir leben in einem Zeitalter vieler exogener Krisen. Das sind alles unglaubliche Herausforderungen, für die keine Bundesregierung was kann, auch keine deutsche Politik, aber für die man auch Antworten bauen muss. Und da werden wir vom VBGI natürlich auch Beiträge leisten, genau in dieser Schnittstelle auch zur Politik.
Exogene Krisen, sehr schönes Wort. Also ist Berlin gar nicht selber schuld an der vermeintlichen Krise?
Das wäre eine zu einfache Antwort. Aber ich will eins vorweg sagen. Wir reden unseren Standort Deutschland und wir reden auch Berlin oftmals schlechter, als es ist. Wenn wir jetzt mal auf Berlin gehen, und ich rede jetzt als VBGI-Präsident, hat Berlin eine unglaubliche gute Ausgangsvoraussetzung. Wir haben nur mal im Vergleich mit 18 Unicorns doppelt so viele als in München. Berlin hat aber auch eins aufgrund der Größe, dass man oftmals diese ganzen Stärken nicht vereint, sondern dass viel zu sehr in den Silos aneinander vorbeigearbeitet wird. Und wir müssen viel mehr in die Richtung denken, dass wir Ökosysteme bauen, wo wir diese ganzen Stärken dieser Stadt zusammenbringen und dadurch auch entsprechende Wachstumsimpulse setzen. Und deswegen sehe ich die Herausforderung, ja, vor der steht Deutschland, aber auch Berlin, aber ich sehe auch die unglaublichen Möglichkeiten. Und da kann der VBGI eine Rolle übernehmen und das werden wir auch tun. Und dafür stehe ich jetzt auch als neu gewählter Präsident.
Als Präsident werden Sie ja sicherlich in der Situation sein, wo Sie gegebenenfalls Berlin als Standort pitchen müssen. Nehmen wir mal an, ein internationaler Investor steht vor Ihnen und fragt, wieso Berlin? Was ist Ihr Pitch?
Berlin hat alles zu bieten und muss sich vor anderen Metropolregionen, sei es Paris, London oder auch New York, nicht verstecken. Wir haben eine unglaubliche Bildungslandschaft mit starken Hochschulen, die auch exzellent sind. Berlin hat auch eine starke Wirtschaft, ob das Bayer Pharma ist oder ob das Charité ist. Also es gibt auch ganz viele Unternehmen, die in Berlin und aus Berlin auch weltweit bekannt sind und auch erfolgreich sind. Und das gilt es zu stärken. Es ist also auch für die Investoren international, gibt es ganz, ganz viele Argumente, in Berlin zu investieren.
Bei dem Wort Investoren, viele Berlinerinnen und Berliner denken direkt an steigende Mieten und Verdrängung. Wie schaffen Sie es, Investitionen für diese Berlinerinnen und Berliner als Chance und nicht als Bedrohung zu sehen?
Also erstmal muss man vorwegschicken, dass es natürlich in Berlin für viele Menschen ein Problem gibt, bezahlbares Wohnen zu finden. Und natürlich kann man diese sozialen Härten auch nicht ausblenden. Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die für Wohnen immer mehr zahlen müssen und sich vielleicht das Wohnen, was sie sich vorstellen, nicht mehr leisten können. Durch Enteignung oder Vergesellschaftung lösen sie aber das Problem nicht. Ich will das mal ganz kurz volkswirtschaftlich beschreiben. Wenn sie das Angebot nicht erhöhen, dann wird mit einem geringeren Angebot die Preisentwicklung nicht besser werden, sondern sie müssen Voraussetzungen schaffen, dass sie das Angebot erhöhen. Das heißt, eigentlich müsste Berlin bauen ohne Ende. Und dann lösen sie auch das Problem. Und das kriegen sie aber nicht hin, indem sie eine Politik machen, die die Investoren abschreckt. Die Investoren sind ja kein Gegner, sondern die Investoren sind ja Teil der Lösung. Weil wenn mehr investiert wird, wenn mehr gebaut wird, haben wir mehr Wohnungen. Wenn mehr investiert wird in Unternehmen, entsteht mehr Wachstum. Wenn mehr investiert wird, entstehen Arbeitsplätze. Wenn mehr investiert wird, steht mehr Geld zur Verfügung für Forschung, Entwicklung, für Qualifizierung und für Ausbildung. Und deswegen sind das zwei Seiten der gleichen Medaille, die sich gegenseitig positiv befruchten und nicht, wo das eine gegen das andere steht.
VBKI-Präsident Harald Christ im Vis-à-vis-Gespräch mit dem RBB, mit RBB24 Inforadio. Herr Christ, ist es dann auch unfair zu sagen, VBKI-Präsident Harald Christ für die Randbebauung des Tempelhofer Feldes?
Naja, es gibt ja einen Volksentscheid dazu. Ich wäre immer dafür gewesen, dass man eine Randbebauung zulässt, ohne dass man darauf verzichtet, dass das Tempelhofer Feld auch ein Erlebnispark mit viel Grünflächen für die Bürgerinnen und Bürger von Berlin auch weiterhin sein muss. Auch das ist wieder so ein Thema, wo das eine das andere nicht ausschließt. Ich hätte sehr stark für eine Randbebauung plädiert. Übrigens, um es auch nochmal auf den Punkt zu bringen, Berlin hat weder ein Verdichtungsproblem, was die Bebauung angeht, gegenüber anderen Metropolregionen, weder hat Berlin ein Problem, was in die Höhe zu bauen angeht. Wir haben ausreichend Flächen in Berlin, wo man bauen kann und auch aus meiner Sicht bauen muss, und zwar auch im Bereich des bezahlbaren Wohnens. Und dementsprechend bitte ich immer alle, die für die eine oder die andere Position vielleicht sehr stark votieren. Es gibt ja oftmals auch etwas dazwischen.
Viele Stadtplaner würden Ihnen widersprechen und sagen, Berlin hat vielleicht doch nicht die Räume, um weiter zu bauen und zu verdichten. Sehen Sie wirklich innerhalb des Rings und innerhalb des Zentrums von Berlin Flächen, die man bebauen könnte?
Na, es gibt ja die Bebauungspläne rund um den Alexanderplatz und auch in anderen Bereichen, wo man durchaus jetzt auch stärker in die Höhen bauen will und kann. Man muss auch mal überlegen, ob man in Berlin in geeigneten Flächen auch die Umwidmung von Büroimmobilien in Wohnimmobilien voranbringt. Im Zeitalter von KI und Digitalisierung wird vielleicht nicht mehr jede Bürofläche gebraucht. Da könnte man sehr viel auch für den Wohnungsbau tun. Und den Städteplanern sage ich ganz einfach, die soll man nach New York fahren, die soll man nach Paris fahren oder nach London fahren. Also wenn sie mit sehenden Auges durch Berlin fahren, werden sie immer noch ganz viele Baulücken sehen. Durchaus ganz viele Flächen haben für Zehntausende, Hunderttausende zusätzliche Wohnungen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Christ, Präsident des VBKI Berlin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.